Passend zum WM-Auftakt ist das frisch geschwebelte Kölsch nochmal wieder mit am Start. Und Martin, die Takes sind teilweise auch schon heiß.
Sehr heiß. Also vor allem, wenn Bengt über die Turnierambitionen der deutschen Nationalmannschaft redet. Aber das gehört ja auch irgendwie dazu bei so einer Weltmeisterschaft. Über was haben wir noch gesprochen? Eigentlich eine kleine, aber feine WM-Prognose geworden. Haben uns die Top-Nationen angeguckt, haben über die Überraschungen gesprochen, sowohl teamseitig als auch spielerseitig, und werden uns dann wahrscheinlich in einem Monat wieder zusammensetzen und gucken, wie viel davon aufgegangen ist. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout. The side has to use a curry. Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag 10:56, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Heute mit der großen FKK-WM-Prognose. Mit dabei ein absoluter Optimist und ja, Hater würden sagen, ein weiterer Pessimist. Ich würde sagen Realist. Und wer ist, sollte relativ schnell klar werden.
Ja, also ich habe jetzt gestern hier auch mit unserem anderen Kollegen Felix Podcast aufgenommen und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige in Deutschland, der an WM-Titel glaubt. Aber ist okay für mich. So, manchmal muss man halt auch einfach die Flagge hochhalten, wenn es die anderen nicht können. Deswegen ist in Ordnung. Wie geht's dir?
Sehr gut. Du bist mir auf jeden Fall auch schon auf Instagram quasi in meine Timeline reingespült worden. Ich glaube, du warst, in wie vielen Podcasts und Fernsehsendungen bist du jetzt eigentlich zu Gast? Ist ja quasi fast eine Ehre, dass ich dich jetzt gerade auch nochmal vors Mikrofon bekomme, weil da warst du eigentlich auf jeden Fall auch bei, oh, ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall bei einem anderen Podcast zu Gast.
Fritz und Stroh?
Das kann gut sein, dass es das gewesen ist, ja. Wo du auf jeden Fall auch erzählt hast, dass wir alle mal wieder mehr an unsere Mannschaft glauben müssen und natürlich auch den Weltmeistertitel ausgerufen hast.
Ja, absolut. Also ich glaube, das war bei Fritz und Stroh und es häuft sich aktuell schon, muss man dann doch dazu sagen. Aber mein Gott, macht ja auch Spaß, so ist dann nicht. Letzte Woche hatte ich dann zum Beispiel ein Interview mit Sat.1 über dem Rhein. Das war ganz cool. Also bin ich einmal nach Köln gefahren und mit der Gondel hin und her geschippert worden. Aktuell ist schon viel. Aber mein Gott, dann ist die Stimme wenigstens laut, die dazu appelliert, dass Deutschland Weltmeister wird.
Aber die Inhalte sind dann schon immer sehr ähnlich, die ganzen Fernsehformate und Podcastformate, die von dir wollen. Oder sagst du, ey, okay, das unterscheidet sich voll und die stellen sich alle irgendwie anders auf mich ein?
Also die meisten, vor allem alles, was aus dem Linearen kommt, ist dann schon relativ ähnlich. So, da kommen sie dann alle mit der Idee um die Ecke, hey, wir wollen jemanden haben, der nicht zur WM fährt. Wen kennen wir denn da? Und durch die letzten Jahre habe ich dann natürlich ein paar Kontakte, sodass es ein, zwei Leute da noch mitbekommen. Deswegen ist der Weg relativ kurz. Ja, aber jetzt zum Beispiel hier im Podcast bei Fritz und Stroh, da war es ganz cool, weil die auch eher in Richtung WM-Ausblick gegangen sind. So, okay, gibt so viele Themen, die einen negativ für die WM stimmen können. Was macht denn richtig Bock auf die WM? Und das war so ein bisschen eher der Tonus da. Und war schon ganz cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Welche Frage kannst du diesen Format nicht mehr hören?
Die schlimmste Frage, die ich gestellt bekommen habe, ich werfe jetzt hier niemanden unter den Bus, aber da war ein Interview bei mir zu Hause und da wurde ich gefragt, ey, wir nehmen dann jetzt so ein Instagram-Reel von dir, wo du eine Humba anstimmst und dann stehst du im Wohnzimmer und stimmst auch eine Humba an. Und das framen wir dann so, ja, diesmal fährt er nicht und diesmal muss er die Humba alleine anstimmen. Wo ich dann gesagt habe, ja, nee, das machen wir mal nicht. Also das war, glaube ich, wirklich, das war ein bisschen bodenlos. Aber ansonsten... Die machen halt alle ihren Job, ne? So, und die Fragen doppeln sich dann schon immer irgendwann. Ja, warum fliegst du nicht? Wann hast du es entschieden? Boykottierst du jetzt die WM? Was machst du stattdessen? Es doppelt sich dann irgendwann. Aber mein Gott, ist ja auch alles in Ordnung.
Also ja, die machen alle ihren Job. Aber also ich stelle mir gerade die Redaktionssitzung vor. Da sitzen dann die Redakteure um ihren Tisch verteilt und sagen, du, wir gehen jetzt hier zu diesem DFB-Vorsänger, der hat ja auch eine kleine Instagram-Reichweite, der macht ja immer so eine Humba. Wie wäre es, wenn der einfach eine Humba in seinem Wohnzimmer zündet und dann so kommen die tot. Wirklich auf die Idee, Ja, ist voll die gute Idee. Lass das so machen. What the fuck?
Das fragen wir den jetzt mal.
Ja.
Ja, absolut. Aber also, das war halt auch, da gab es dann viele Ideen seinerseits in solche Richtung, wo man dann wirklich merkt, okay, das schreit nach Fernsehen. So, und jetzt geh mal zu deinem Kleiderschrank und häng dein Trikot in den Schrank, weil dann können wir da drüber texten, Bengts Trikot bleibt diesen Sommer im Schrank. Wo ich dann auch gesagt habe, also erstens, ja, nee, Schrank muss jetzt nicht sein, das Schlafzimmer. Und zweitens, es stimmt ja auch nicht. So, ich zieh mein Trikot doch an, ich hab doch Bock auf diese WM.
Na gut, es gibt schon auch Gründe, warum Fernseher und das lineare Fernsehen auf dem absteigenden Ast ist. Aber gut. Gehen wir weiter, lassen wir das Fernsehen bleiben. Für alle diejenigen, die sich gefragt haben oder die schon wieder gebibbert haben, weil wir ja einen Ticken später rauskommen, jetzt nicht Donnerstagnacht, wir sind immer noch on time. WM geht heute Abend los, 21 Uhr, Auftaktspiel, ja. Mexiko gegen Südafrika. Da werden Erinnerungen wach an die wahrscheinlich, ja gut, viele werden jetzt sagen, 2014 war die geilste WM. Ich sage ehrlich, 2010 war so die erste richtige WM für mich. Für dich war es wahrscheinlich 2006 zu Hause schon, die habe ich nicht so richtig erlebt. Für mich war 2010 die allererste, wo ich so sagen würde, ey, okay, da bin ich das erste Mal richtiger Fußballfan gewesen. Und damals ging es auch los mit Südafrika gegen Mexiko. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an Tschabalala. Deswegen ist in dem Sinne das schon
mal auf Instagram oben. Übrigens. Es ist mein stolzester Insta-Follow, dass Chaba und ich uns auf Instagram folgen. Finde ich super.
Chabalala folgt dir auf Instagram. Das ist verrückt.
Chabalala folgt mir auf Instagram, ja. Das ist 2022 passiert. Da war ich ja in Katar und saßen wir im Bus zu einem Spiel. Südafrika hat nicht mal gespielt, so, aber dann hatten wir uns halt einfach über geile WM-Erinnerungen unterhalten,
ja, stimmt,
und
ja.
Ich habe gefühlt quer durch den Bus gebrüllt, Tschabalala, und dann kommt ein südafrikanisches Gremiumsmitglied, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, auf mich zu, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was hast du da gerade gesagt? Ich so, Tschabalala, ja, das muss ich ihm schicken, das muss ich ihm schicken. Er schickt das Sifiwe Tschabalala und der folgt mir dann auf Insta rein, also war eine gute Geschichte, und er folgt immer noch, ich habe letztens nochmal gecheckt.
Ehrenmann, ey. Vor allem wüsstest du jetzt, könntest du sagen, wo Tschabalala mal gespielt hat? Weil für mich existiert der einfach nur in diesem Tor. Der existiert bei mir in keinem europäischen oder anderen großen Verein.
Ja, in Europa hat er auch nie gespielt. Also der war schon viel in Südafrika unterwegs. Ich glaube, der hat hier mal bei den Kaiser Chiefs gespielt. Aber ist da einfach viel unterwegs gewesen. Und da muss man dann ja auch sagen, okay, kriegst du jetzt in Europa nicht so wahnsinnig mit. Aber hätte ich gern mal in Europa gesehen, sage ich ehrlich.
Ja, safe. Das Tor war eine absolute Wucht. Aber gut, deswegen, da sind wir stehen geblieben. Gutes Omen, dass die WM quasi wieder damit losgeht. Wir wollen auch jetzt nochmal gar nicht. Das haben wir die letzten Wochen und Monate schon zuhauf gemacht, diese WM in dem Sinne zu kritisieren, weil sie ist auch zu kritisieren. Heute einfach mal nur sportlich. Wir machen kleine Prognose, damit wir uns in einem Monat wieder zusammensetzen können und schauen können, wie respektlos und bodenlos wir diese WM durchgetippt haben. Ich habe ein, zwei kleine Kategorien vorbereitet. Die werden sich natürlich decken mit den zigtausend anderen WM-Prognosen, die ihr irgendwie auf YouTube und in sämtlichen Podcasts schon gehört haben. Aber wir dachten, wir springen auch noch aufs WM-Pferd auf. Ich würde dich da jetzt mal ein bisschen durchleiten.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe hier die Gruppen vor mir offen. Aber komm, lass trotzdem direkt mal mit der Frage reinstarten, wer Weltmeister wird. Oder willst du die ganze Zeit packen?
Nee, können wir gerne als erstes machen. Können wir gerne als erstes machen. Ich habe da auch ein relativ, ich bin mir noch nicht sicher, wer Weltmeister wird tatsächlich. Also die ganzen Prognosen schreien ja dann quasi Frankreich, England, du wirst vielleicht Deutschland gleich rausschreien. Für mich wird es einer der großen dreien, wird es entweder Frankreich, England oder Spanien, weil ich natürlich auch schon jegliche Bäume einmal durchgetippt habe. Wenn ich mich festlegen müsste, sage ich Frankreich.
Ist halt der Basic Take. So, und für Frankreich, wenn man da jetzt drauf guckt, ist es fast schon eine Enttäuschung, wenn sie den Titel nicht holen. So, und das ist, glaube ich, die große Gefahr, weil da jeder auf dieses Angriffstrio, Angriffsquartett guckt, rund um Olise, Mbappe, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, was sicherlich auf ihren Positionen aktuell mit die Besten der Welt, wenn nicht gar die Besten der Welt sind. Aber bei Frankreich stört mich eine Frage: Wer führt sie? Weil 2018, als sie zum Titel gekommen sind, da hatten sie noch ganz, ganz andere Persönlichkeiten mit dabei, eben mit einem Hugo Lloris, mit einem Olivier Giroud, die auch mal in die Bresche gesprungen sind, wenn es halt gerade nicht gelaufen ist. Und da sehe ich das große Manko bei Frankreich aktuell.
Ja, also was man ja viel hört, ist schon dieses Ego-Problem, was da aufkommen könnte, weil du hast die großen Namen gerade alle aufgezählt. Das könnte schon clashen, wenn das jetzt zum Beispiel auch mal früh nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Zusätzlich ist das letzte Turnier von Didier Deschamps, also vom Trainer, der hat danach schon gesagt, er hört auf. Und es ist ja so, wie du sagst, man guckt sich diese Mannschaft an, man guckt sich vor allem diese Offensive an und jeder erwartet nicht weniger als den Titel. Die sind für mich nochmal besser als 2018, wenn du, also von den Einzelspielern sind sie nochmal besser als 2018. Deswegen ist es der langweilige Pick mit ihnen als Titelfavorit zu gehen. Aber ich sehe theoretisch natürlich auch das Risiko und wir werden gleich auf das Achtelfinale zu sprechen kommen gegen Deutschland, was logischerweise passieren wird. Und weswegen ich dich auch nicht dumm anmache, wenn du mir jetzt sagst, ey, du siehst, dass Deutschland da einen Case hat, weil diese französische Nationalmannschaft, die hat schon die Gefahr, dass sie sich auch selbst halt so ein bisschen zerfleischt. Ich glaube, kein Team bei dieser WM ist gut genug, die jetzt auf einer sportlichen Ebene zu schlagen. Aber wenn die selber ihre Problemchen bekommen, und das könnten sie schon bekommen, dann wissen wir alle, wie sich das bei so einem Turnier entwickeln kann.
Ja, und vor allem halt, wenn Deutschland dann im Achtelfinale gegen Frankreich spielen sollte. Also ich sag mal, in 80% der Fälle wird es passieren, wenn da jetzt nichts schief läuft, dann ist es halt auch schon Deutschlands fünftes Spiel. So, und wenn wir dann im fünften Spiel angekommen sind, dann sind ja hoffentlich mal allmählich alle in Form. Dann haben wir hoffentlich die Formation gefunden, wie wir die Ausfälle von Serge Gnabry und Lennart Kahl kompensieren können. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, Jamal Musiala muss sich dann vielleicht erstmal ziehen lassen, bevor er halt selbst dann die Zügel in die Hand nehmen kann. Und da bin ich schon positiv, dass das bis dahin was werden kann. So, und wir werden jetzt nicht die nächsten 30 Jahre immer gegen große Mannschaften rausfliegen. Und dann sage ich ehrlich, warum nicht dieses Jahr? Also warum nicht dieses Jahr den Fluch brechen?
Aber gehst du dann auch, also ich weiß, dein öffentlich aufmerksamer Take ist Deutschland als Weltmeister. Gehst du hier auch mit Deutschland als Weltmeister? Oder
krieg ich bin zu 100% überzeugt davon inzwischen, dass Deutschland Weltmeister wird, muss ich sagen. Also ich glaube da sehr, sehr fest dran, glaube an die Jungs. Und mein Gott, ich bin natürlich nicht zufrieden mit allem, was Julian Nagelsmann so von sich gibt und mit allem, was Julian Nagelsmann treibt. Aber am Ende ist er der Bundestrainer und nicht ich. So, und da bleibt mir dann jetzt gerade nichts anderes übrig, außer ihm zu vertrauen, dass es vielleicht halt auch das Goldrichtige war, was die Jungs in genau dem Moment gebraucht haben. Vielleicht musste ein Dennis Undav öffentlich angezählt werden, um dann nochmal an seine Peak-Performance auch in der Nationalmannschaft ranzukommen. Also ich weiß es nicht. Ich kann das natürlich nur von außen beobachten und sagen, boah, schwierig. Aber ja, wenn wir da am Ende da stehen mit einem fünften Stern auf der Brust, dann hat es sich gelohnt.
Okay, aber dann den Weltmeister-Take will ich dir auch nicht rausreden, aber dann lass uns mal nur kurz mal zumindest sportlich drauf gucken. Ist Deutschland für dich ein Top 5? Nur aus rein sportlicher Brille, ist es ein Top 5-Team? Wenn du mal dieses ganze Turniermannschaft und wir spielen uns in den Rausch und Musiala wird noch der beste Spieler der Welt, sind sie für dich ein Top 5-Team? Wenn du nur auf die Kader guckst.
Ja, aber auch gerade so Top 5. Also ich glaube, wenn wir da drüber gucken, dann haben wir Frankreich, Spanien, Portugal, England, bin ich mir sogar schon nicht mehr sicher. Wenn wir jetzt rein auf den Kader gucken, wahrscheinlich England noch drüber. Aufgrund von 1-2 weniger Personalien, so in Richtung Harry Kane, in Richtung Jude Bellingham, bei dem gerade noch nicht mal klar ist, ob der Start spielen wird oder nicht. Und dann sind sie vielleicht ein Schnuff drüber. Aber ich sag auch, wenn England im Turnierverlauf kommt, ey, bitte, bitte gebt sie mir. Die nehme ich mit Kusshand.
Oh, weil das wäre ja dann der andere Turnierbaum, wenn du sagst, okay, du willst Frankreich irgendwie aus dem Weg gehen, dann triffst du auf England im Achtelfinale. Ich finde England nochmal, also sind für mich wahrscheinlich ist England für mich tatsächlich das zweitbeste Team der WM, wenn ich mal auf den Kader gucke. Ich weiß, Tuchel musste sich viel anhören, aber ich finde es auch irgendwie ein ballsy Move von Tuchel, weil der hat genau die ganzen Spieler rausgelassen, die dann während eines Turniers vielleicht irgendwie aufmucken hätten können, wenn sie dann mal mehr auf der Bank sitzen, als sie spielen. Mann, wir vergessen bei dem, alle reden immer über Jude Bellingham und über Harry Kane. Declan Rice, wenn der Champions-League-Sieger geworden wäre, hätte der einen Case für Ballon d'Or-Gewinner dieses Jahr gehabt. Also England hat wirklich so diese Dreierachse mit Rice, mit Bellingham, ich bin mir sicher, dass er spielen wird. Und mit Harry Kane finde ich in dem Sinne, also sogar noch besser als Frankreich, weil Frankreich hat diese unfassbare Offensive, aber England hat, finde ich, sogar das bessere Gesamtkonstrukt. Deswegen, also nochmal, Deutschland hat rein theoretisch vom Baum her wirklich einfach wirklich Lospech gehabt, weil ich finde sowohl Frankreich als auch England in einem Achtelfinale ist brutal.
Ja gut, aber wenn du es dir jetzt aussuchen müsstest, ob du auf England oder auf Frankreich triffst?
Dann nehme ich früh im Turnierverlauf trotzdem England, weil die werden sich auch noch einspielen müssen. Also, weil nochmal, gegen Frankreich willst du nicht spielen. Frankreich ist für mich der klare Turnierfavorit. Dann nehme ich trotzdem England, aber sage, also auch gegen England wären wir in meinen Augen klare Außenseiter.
Boah, das sehe ich tatsächlich nicht so. Also ich muss auch sagen, muss da jetzt mal eine Lanze für Tuchel brechen, weil guck dir mal die letzten 10 Jahre in Deutschland an. So, was wurde da die ganze Zeit gefordert, die ganzen Allstars mal zu Hause zu lassen, die halt eben keinen Bock auf so ein Turnier haben oder diese Ausstrahlung nicht hatten, dass sie alles für die Nation geben wollten. Hummels, Boateng, dann Mesut Özil, Thomas Müller stand dann auch in der Kritik, Mario Gomez, wo über die ganzen Spieler gesagt wurde, die haben doch keinen Bock mehr, jetzt lass die jungen Hungrigen dran. Und das macht Tuchel jetzt. Also das zu fordern ist das eine, das aber durchzuziehen ist dann halt schon das andere, weil das Krakele wird viel größer, wenn sie dann halt zu Hause bleiben, als wenn sie dann mitkommen. Deswegen, ich bin da beide, das ist ein ballsy Move, glaube aber trotzdem, dass es sich bezahlt machen wird und dass die Engländer da erstmal so weit durchkommen werden. Sie haben das Glück, dass sie Deutschland aus dem Weg gehen werden und deswegen nicht früh aus dem Turnier ausscheiden. Aber ja, also genau, da waren wir ja gerade stehen geblieben, Deutschland Top-5-Team. Ich finde, hinter den Top-4, eben hinter Spanien, Frankreich, England, Portugal, kommt dann so ein Pulk auf Augenhöhe. So, und da packe ich Deutschland mit rein, da packe ich Argentinien, Brasilien mit rein, da packe ich aber auch die Niederländer mit rein, da packe ich von mir aus auch Norwegen noch mit rein. Und ich sag ehrlich, von 1 bis 10 kann jeder jeden schlagen.
Ja, ich glaube, für mich ist die Top 4, weil über Portugal haben wir noch gar nicht geredet, aber Portugal ist mittlerweile auch so viel mehr als Cristiano Ronaldo One-Man-Show, Mann. Also das ist das Nächste, die sind jetzt nicht in unserem Baum, die sind im unteren Baum, heißt, gegen die werden wir, wenn erst dann überhaupt, ganz spät spielen oder es passieren wilde Dinge, Deutschland wird irgendwie Gruppendritter, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Ich finde Portugal auch, weil Portugal über die letzten Jahre waren das immer so für mich, ganz ehrlich, dankbare Matchups. Wenn ich an Portugal denke, und gefühlt haben wir auch eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Portugal bei großen Turnieren. Also ich erinnere mich an natürlich WM 2014, man erinnert sich aber auch an EM 2021, wo du gegen Portugal irgendwie immer gute Erfahrungen gemacht hast. Dieses Jahr gucke ich da drauf und sage, ey, natürlich mit Ronaldo. Aber mein Gott, Vitinha ist so ein Baller geworden, ne? Und dann denke ich mir so, willst du nicht spielen? Willst du bei einer WM in der K.O.-Runde, willst du die nicht spielen? Deswegen gehören die für mich da auch noch rein in dieses Top-4-Pulk und dann sehe ich es aber wie du, so Brasilien, Argentinien, Deutschland, Holland, ich glaube Marokko wird eine gute WM spielen, so das ist dann für mich dieser ganze Pulk hinter diesen Top-4ern, wo ich 100% mitgehe, da kann jeder schlagen und das sind dann für mich auch alles 50-50 Matchups.
Ja, also ich glaube, das kann man dann auch so unterschreiben, aber bin auf jeden Fall gespannt, also da wird auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung auch mit dabei sein, ne? So, weil wenn man sich jetzt diesen Turnierbaum anguckt und den dann immer durchtippt, es werden Dinge passieren, die du jetzt gerade einfach nicht vorhersehen kannst. 100%, so, es werden auch Favoriten strugglen. Wir reden gerade halt alle davon, dass Deutschland diese Gruppe gewinnen muss. Ey, aber Ecuador und die Elfenbeinküste, die sind jetzt halt auch kein Fallobst, ne? Ecuador hat seine WM-Gruppe vor Brasilien beendet. So, und Brasilien, können wir auch noch mal kurz drüber reden, die sind ja auch ambitioniert. Die gehen ja schon auch ambitioniert in dieses Turnier rein. Mit der Rückkehr von Neymar, dann hast du einen Vini und einen Rafinha, wo ich einfach gespannt bin, wie sie das organisieren werden und halt wen sie vorne reinpacken werden. Also aktuell Go-To-Stürmer Mateusz Cunha, aber da gibt's auch noch einen Iago Thomas oder sowas heißt der. Und der hat halt 22 Buden in der Premier League dieses Jahr geschossen. Also mit Brasilien ist zu rechnen.
Und das ist tatsächlich, wenn du jetzt mich fragst, wer von diesen Top-Teams, die wir gerade aufgezählt haben, und ich lasse jetzt mal Norwegen und Marokko noch raus, weil das sind Teams, die sich theoretisch in und raus spielen, aber jetzt nicht dieses Label Top-Team für mich haben. Ich glaube, wenn wir jetzt, wir können ja, gut, dann springen wir ein bisschen. Ich sage, dass entweder Brasilien oder Argentinien für mich dann eine Enttäuschung wird. Und das wäre dann, dass sie nicht mal ins Viertelfinale kommen. Also, dass sie entweder Brasilien oder Argentinien im Achtelfinale rausfliegen. Aus dem einfachen Grund, ich finde, bei Brasilien hast du schon gut aufgezählt. Das ist wieder eine Ansammlung von Superstars, aber die hatten während der Quali schon Probleme, das irgendwie auf die Platte zu bekommen. Und da habe ich, also selbe Gefahr wie bei Frankreich, also riesen Ego-Problem. Die können da alle wieder einzeln funktionieren. Aber bin ich sehr, sehr gespannt, ob dann auch mit einem Carlo Ancelotti, wie gesagt, erste große Nationalmannschaftstrainerstation, ob der das gewuppt kriegt. Und bei Argentinien, sage ich dir ehrlich, die haben vielleicht so ein bisschen das Deutschland-Problem jetzt. Die hatten eine goldene Generation, aber reiten diese goldene Generation zu lange. Die sind alle mittlerweile uralt, Mann. Nichts gegen Messi, ich liebe den Typen, aber das ist für mich der Inbegriff eines, wir haben den Absprung verpasst.
Ja, absolut. Und vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde Argentinien, seitdem sie den WM-Titel gewonnen haben, strahlen sie aus, okay, wir haben es geschafft. Wir müssen es jetzt niemandem mehr beweisen. Wir haben es jetzt in der Tasche. So, und was das mit einer Mannschaft machen kann, haben wir 2018 gesehen. Also da waren wir uns auch zu sicher, dass das jetzt schon ein No-Brainer wird und sind dann urplötzlich in der Gruppe raus. Ich glaube nicht, dass Argentinien in der Gruppe rausgehen wird. Ne? Also ich gucke mal einmal kurz parallel. Die haben Algerien, Jordanien und Österreich. Auch zwei tricky Gegner dabei, sage ich, mit Algerien und Österreich, aber müssen sie gewinnen. Und wenn da alles normal läuft, dann Viertelfinale Messi gegen CR7 und CR7 wird durchgehen.
Jo, also genau. Und ich sage ja, aber vielleicht sogar gehen sie eine Runde vorher raus. Wobei natürlich, ey, Viertelfinale bei. Und ich lege mich fest, es wird die letzte Weltmeisterschaft von CR7 und Messi sein. Also für 2030. Du sagst jetzt abwarten, aber das wird nicht mehr funktionieren. Das nochmal so in einem Viertelfinale zu sehen, wäre natürlich big. Wobei aus Messi-Sicht sage ich, der sollte gucken, dass es das Matchup nicht gibt, weil Portugal wäre für mich klarer Favorit, wie wir ja gerade schon gesehen haben.
Ja, nö, das sehe ich ähnlich. Aber Brasilien gehe ich sogar auch mit, weil für die, wenn alles normal läuft, steht im Achtelfinale Norwegen an. Ey, ja, alter genau. Vater, vor Norwegen zittert, glaube ich, der ein oder andere Nation die Knie, wenn sie daran denken und dann Erling Haaland als Wikinger verkleidet auf sich zurennen sehen.
Ja, das war nämlich dann auch der Turnierbaum, der bei mir rausgekommen ist. Und dann guckst du so Brasilien vielleicht bis dahin, weil, also ja, die werden schon auch checken, weil in Europa kann man ja schon sagen, Norwegen ist, glaube ich, das gehypteste Team. Jeder guckt da drauf und sagt, heilige Scheiße, sind die gut. Ob das halt in Südamerika auch so angekommen ist, weil die denken, ja gut, Norwegen. Wenn du jetzt da drauf guckst, klar, du weißt, Haaland spielt in Norwegen, aber ob da die Bodo Glimt Champions League Story angekommen ist, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall vielleicht dann auch so ein grausames Erwachen für die Brasis, die so denken, jo gut, jetzt grooven wir uns so ein bisschen in die K.O.-Phase dieses Turniers ein und dann kommt da Norwegen um die Ecke. Und also deswegen ist der Take gar nicht mal so hot zu sagen, dass einer von den beiden großen südamerikanischen Mannschaften im Achtelfinale rausgehen.
Nö, das stimmt schon. Wobei ich halt auch sage, für Norwegen ist jetzt das erste Mal wirklich was, um das es geht. Also, weil die letzten Jahre, die waren ja häufig nicht dabei. So, ich kann mich noch nie dran erinnern, dass Norwegen im Viertelfinale gestanden hat. So, und dieses Mal guckt da die Welt drauf und sagt echt, krass, da ist was drin. So, und was dieser Druck mit einer Mannschaft machen kann, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Weil die haben jetzt schon auch Bock, um was zu zocken.
Ja, also gehe ich 100% mit, dass du jetzt plötzlich was zu verlieren hast. Wobei ich auch da ehrlich sage, das ist jetzt so. Ich weiß, wir reden immer ganz schnell von goldener Generation. Belgien war gefühlt über 10 Jahre eine goldene Generation. So richtig was Großes gewonnen haben die auch nicht. Aber also für Norwegen wäre diese WM ja schon Erfolg, wenn die eine gute Gruppe.
Sie haben gar nichts
gewonnen. Nee, natürlich, sie haben gar nichts gewonnen, aber sie haben ja jetzt auch nicht Katastrophenturniere gespielt. Man hat halt gedacht, ey, diese Generation ist so gut, die müssen jetzt mal wirklich einen ganz, ganz großen Wurf holen. Aber dann gab es halt immer, keine Ahnung, doch nochmal eine Nation, die besser war. Aber so weit ist Norwegen ja noch nicht. Wenn Norwegen es schafft, quasi irgendwie diesen Champions-League-Hype, den Bodo damals jetzt quasi in dieser Saison irgendwie in der europäischen Spitzenklasse auf die Platte gebracht hat, wenn die das schaffen, in die WM zu bringen, dann reicht das ja erstmal. Verstehst du? Da geht ja niemand jetzt hin und sagt, ja, wir brauchen ein Halbfinale, damit wir hier gut rausgehen, sondern ich glaube, die sind einfach mal wieder froh, eine relevante Rolle bei einem großen, großen Turnier zu spielen. Weil, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, das ist für die alles andere als selbstverständlich, so eine goldene Fußballgeneration zu haben.
Ja, nö, absolut. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Freue mich ja auch drauf, dass da meine Reise dann auch losgehen wird in Norwegen. Und deswegen werde ich da dann auch mal ins Land reinhorchen, ob die jetzt eigentlich wirklich alle überzeugt sind, dass sie Weltmeister werden. Weil da wird es safe den ein oder anderen Overhypen geben, der dann sagt, Herr Frankreich, was können die schon? Ich freue mich aufs Gruppenspiel.
Ja, ohne Witz. Und das ist ja dann auch vielleicht so noch die kleine, also der kleine X-Faktor, weswegen man vielleicht sagen könnte, ja, vielleicht gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, warum Frankreich die Gruppe nicht gewinnt, weil Norwegen da eben einen aufspielt. Aber vielleicht gewinnt auch, und dann lass jetzt nochmal ein bisschen über die deutsche Mannschaft reden, vielleicht gewinnt ja auch Deutschland nicht mal seine Gruppe. Weil du hast angesprochen, wir haben ein, zwei Baustellen, mit der wir da jetzt hinfahren. Sind wir denn uns, weil wir sind uns extrem einig bis jetzt, ich muss noch ein, zwei Themen finden, wo wir uns nicht so einig sind. Sind wir uns denn einig, dass Leroy Sané die Karl-Position übernimmt?
Ja, weil mir die Alternative fehlt, wer es sonst tun soll. Also ich sehe einen Leveling noch nicht im Nationalmannschaftsstanding da, dass du den halt auf rechts wirfst. Ich sehe Nagelsmann nicht mutig genug, dass er Kai Havertz zurückzieht und vorne dann tatsächlich auf Woltemade oder Undav geht. Und dann bleibt halt nicht mehr so viel anderes übrig. Also ich glaube, wer eine unterschätzte Rolle im Turnier spielen wird, von dem man bislang noch gar nichts hört, ist Maxi Bayer. Also den fand ich in einer sehr durchwachsenen BVB-Saison dann doch schon noch einen der stärksten und würde mir wünschen, dass der seine Qualitäten auch noch einbringen kann. Aber also gerade für den Start, für die ersten zwei, drei Spiele wird Sané gesetzt sein.
Was ich mir halt so denke und so wünschen werde, mein Gott, wir haben schon so viel Negatives, auch und zu Recht Negatives über Sané in diesem Podcast erzählt. Ja, es ist jetzt, ich weiß, ausgelutscht. Es ist wirklich die letzte Chance für Leroy Sané, sich irgendwie nochmal in dieser deutschen Nationalmannschaft zu behaupten und vielleicht dann aber auch so ein bisschen seinen Ruf mal aufzubessern, weil der ist unglaublich schlecht in der Nationalmannschaft. Ich gucke da drauf, ja. Erstes Gruppenspiel gegen Curaçao und da gucke ich für viele drauf. Nochmal, ey, es ist klar, dass Deutschland dieses Spiel gewinnen muss. Es ist für mich auch klar, dass Deutschland dieses Spiel hoch gewinnen muss. Aber das ist für mich der Inbegriff eines Reinkommensspiels. Ey, lass Leroy Sané da von Anfang an auflaufen. Lass den 2, 3, 4 Scorer sammeln. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht hochgegriffen. Und dann macht das ja was mit so einem. Das ist jetzt schon wieder sehr viel Wunsch- und Traumdenken, aber ich denke mir so irgendwie, ey, okay, komm, gib ihm doch mal ein gutes Spiel. Ich finde, Curaçao ist der perfekte Auftaktgegner. Viele sagen jetzt zu schlecht, viele sagen jetzt irgendwie, ja, also könntest du dir auch sparen. Nee, diese deutsche Mannschaft braucht das, weil die ist 0,0 eingespielt. Ja. Das hat über die letzten Spiele einfach nicht geklappt. Diese deutsche Mannschaft braucht einen Aufbaugegner und wenn du jetzt das Glück hast, den im Turnier zu bekommen, dann nimm den bitte auch mit Kusshand an und ich hoffe aber auch, dass sie es dann auch machen. Ich hoffe nicht, dass das dann so ein, ja, wir führen nach 30 Minuten 2-0 und dann verwalten wir. Nee, Mann. Also geh da rein und hol dir ein gutes Gefühl und gib vor allem den Spielern, die bis dahin in der deutschen Nationalmannschaft wirklich alles andere als ein gutes Gefühl verbreitet haben, gib denen die Möglichkeit, da ein bisschen Selbstbewusstsein zu sammeln, Mann.
Ja, ich finde auch, es ist das perfekte Spiel, um in so ein Turnier reinzustarten, weil am Ende, es ist immer noch das erste WM-Spiel, natürlich guckt man da sonst drauf, wenn es ein Testspiel gegen Curaçao ist, dann wird da wahrscheinlich die C11 auflaufen, aber halt nicht bei einer WM. So, bei einer WM wird da schon die erste Garde stehen und da werden schon die Jungs stehen, die uns dann noch durchs Turnier hieven sollen und ich finde das auch echt gut, also gerade für den deutschen Turnierverlauf kann das auch einfach viel freisetzen, weil 2006 sind wir dann mit einem 4-2 gegen Costa Rica reingestartet und hattest direkt das Gefühl, okay, hier geht was. Ich glaube, 2014 war ja die Ära vom blauen Pulli, immer wenn Jogi Löw dann seinen blauen Pulli anhatte und damals halt auch mit einem 4-0 reingestartet. So, und deswegen so ein Auftaktspiel, was dankbar ist, was dir als Deutschland dann aber auch mal wieder das Gefühl gibt, okay, es ist WM, aber die schlechten Zeiten sind vorbei. So, wir fliegen jetzt nicht mehr gegen Japan, Mexiko und die Spanier raus. So, wir haben hier schon alles selbst in der Hand. Kann für den deutschen Turnierverlauf enorm wichtig werden und ich glaube schon, dass das Spiel gut tun wird.
Ja, vor allem wenn du mal, ey, wir haben die letzten beiden Auftaktspiele verloren, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. So 2018 gegen Mexiko 0-1, 2022 hier dieses 2-1 gegen Japan, wo du eigentlich 1-0 geführt hast. Und jetzt, also nochmal, ich weiß, es könnte, aber nein, das ist nicht mal ein Jinx. Also Curaçao wirst du aus dem Stadion schießen, alles andere würde mich wundern. Dann gehe ich aber mit, dann hast du mit Ecuador und der Elfenbeinküste, das ist jetzt nicht irgendwie dieses, ja, Fußball-Experten-Gelaber. Nee, die sind wirklich unangenehm. Also ich meine, die Elfenbeinküste hat jetzt gerade erst Frankreich geschlagen. Ecuador, hast du richtig gesagt, war in der Quali-Runde besser als Brasilien. Aber auch die, und nochmal, jetzt kannst du dir wieder alles schönreden, auch die kommen für mich dann zur richtigen Zeit. Weil das sind dann, das sind keine Brocken wie Frankreich oder so, aber das sind schon echte Härtetests, die dann natürlich auch in der Gruppe besser sind als, keine Ahnung, irgendwie im 16. Finale. Deswegen, viele haben über diese deutsche Gruppe gemotzt, meinten, sie wäre zu einfach, das ist doch eigentlich nur eine Gruppenphase, die du skippen kannst. Nee, ich finde sie perfekt. Ich finde sie mit Curaçao, hast du einen Freilos dabei, wo du dir hoffentlich Mut anspielst. Und dann willst du aber gegen Ecuador und willst du auch gegen die Elfenbeinküste schon eine deutliche Leistungssteigerung sehen.
die du auch brauchen wirst, so, weil denken wir halt auch mal historisch in den zweiten Gruppenspielen, ne? Also das war für Deutschland nie ein einfaches Unterfangen, dieses zweite Gruppenspiel bei Weltmeisterschaften. Also 2014 war es, glaube ich, auch nur ein 2-2 gegen Ghana, was dabei rausgekommen ist. 2006 erinnert sich, glaube ich, halt Deutschland noch an Oliver Neville, der nach Hereingabe von David Odonkor den Ball dann erst reingeschweißt hat. So, und ich glaube aber auch, dass so ein Dämpfer früh im Turnier halt auch was freisetzen kann und dass da dann relativ schnell klar wird, okay, es reicht hier nicht mit 70%, wir müssen jetzt alle zusammen, alle füreinander einstehen und dann kann es ein erfolgreiches Turnier werden. Also ich finde auch, die deutsche Gruppe ist prädestiniert für ein erfolgreiches Turnier.
Sehr gut, der Dämpfer wird kommen, wenn wir plötzlich 0-1 gegen Curaçao hinten liegen. Das wird nicht passieren. Okay, gut, ich habe noch 3, 4, 5 kleine Rapid-Fire-Kategorien, die können wir einfach schnell einmal abarbeiten. Wer wird Deutschlands auffälligster WM-Spieler?
Deutschlands auffälligster WM-Spieler Alex Pavlovic.
Oh, okay.
Weil jeder erwartet jetzt schon irgendwie Wirtz, Musiala, vielleicht einen Sané, vielleicht einen Havertz. Ich glaube, ich glaube an Alex Pavlovic.
Ja, das ist spannend, weil ich führe quasi meinen Take weiter, den ich letzte Woche im Podcast schon präsentiert habe. Ich gehe quasi mit seinem Pendant. Ich gehe mit Felix Metscher. Vielleicht overhype ich den Typ jetzt auch komplett, aber glaube, dass der eine absolute Baller-WM spielen wird. Okay.
Ich bin da absolut bei dir. Ich sag, die Doppel-6 wird die legitime Nachfolge von Kroos und Schweinsteiger.
Oh, würde ich mir das wünschen, ey. Das wäre irgendwie balsam. Vor allem, ich bin einer, den klopfe ich mir dann wirklich auch auf die eigene Schulter. Ich bin einer der Verfechter, der ja schon relativ früh gesagt hat, dass Kimmich da nach rechts außen gehört, also Rechtsverteidiger. Und alle kommen dann immer, ja, wer soll denn dann Doppel-6 spielen und wir sind doch im Mittelfeld dann noch viel zu schlecht. Wenn du nach der WM sagen könntest, ey, du hast wirklich deine Doppel-6 für die nächsten Jahre gefunden, vor allem weil Pavlovic und Metscher, die können die Rolle dann auch noch ein paar Jahre spielen, wäre wichtig, Mann.
Ja, mal einmal ein kurzer Take noch dazu, weil ich schon finde, dass da auch ein Stück weit eine Gefahr hintersteht, weil was passiert, wenn Pavlovic und Metscher so weit nach vorne gerückt spielen, wie sie es nun mal in ihren Vereinen auch tun, dann fühlt sich Joshua Kimmich sehr eingeladen, dann auch mal wieder auf die 6 zu ziehen. Der andere Linksverteidiger, egal ob es Nathaniel Brown oder David Raum ist, die sind jetzt auch nicht die defensiv ausgerichtetsten. Und dann stehen Schlotti und Tah dann plötzlich alleine da hinten. Also defensiv birgt das schon noch eine Gefahr, muss auch dazu gesagt sein.
Ja, das ist ja, also da haben wir auch schon zuhauf gesprochen, jetzt nicht in dieser Prognose, aber ich meine, über die Offensive, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, mache ich mir keine Gedanken, muss sich, glaube ich, auch niemand Gedanken machen. Da sind wir absolute Weltklasse. Defensiv sind wir halt auch dummerweise jetzt in den Testspielen nie wirklich gefordert gewesen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand, defensiv gegen die USA war vogelwild. Also wenn da nicht Olli Baumann im Tor steht, dann verlierst du das Spiel wahrscheinlich. Und die Bauchschmerzen, die wirst du über das gesamte Turnier haben.
Real.
Also ja. deswegen sage ich auch, da habe ich halt... Dann muss es nicht mal Frankreich sein, sondern bin ich mal gespannt, was macht denn eine ecuadorianische Offensivreihe? Was macht denn eine Elfenbeinküste, die offensiv durchaus auch wehtun kann? Was machen die denn mit Tah und Schlotterbeck? Und dann gerade mit dieser Doppel-6, die offensiv super funktionieren wird. Aber wie sind die denn defensiv gegen die Besten der Welt? Das ist, glaube ich, schon das Hauptthema, wo ich dann aber auch in Richtung Nagelsmann gucke und sage, ey, das ist die Aufgabe eines Nationaltrainers mit diesem Spielermaterial, ich weiß, man darf den Begriff nicht mehr sagen, aber in dem Sinne ist es so, mit diesem Spielermaterial irgendwie eine Defensive aufzubauen, auf die du im Turnierverlauf bauen kannst, Mann.
Ja, absolut. Also das wird sicherlich seine große Herausforderung. Okay, klappt gut mit Rapid Fire, ja. Deswegen nächste Rapid Fire Question.
Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Torrekord von Klose fällt. Die Frage ist, wer macht's? Mbappé, Messi oder ein Dritter? Ich glaube, Messi braucht noch 3 Tore, Mbappé bräuchte 4.
Ja, Kilian. Also ich glaube, das ist relativ schnell offensichtlich. Die Franzosen, ich guck mal eben in die Gruppe rein, sie haben ja auf jeden Fall Norwegen, sie haben den Irak und sie haben Senegal. Also ich glaube, schon in der Gruppenphase fällt der Torrekord.
Ja, okay. Und Torschützenkönig wird?
Ja, Mbappé halt nicht, ne? Weil der geht ja im Achtelfinale raus. Harry Kane.
Okay, langweilig, aber habe ich auch. Aber gut, dadurch, wenn man davon ausgeht, dass England einen tiefen Run hinlegt und ich finde gerade auch, dieses englische System ist wirklich das ist auf Kane ausgeschnitten. Weil jetzt mal guckst, wen er zu Hause gelassen hat, das sind auch schon ein, zwei offensive, offensive Flügelflitzer, keine Ahnung, mit einem Palmer und Co. Also ich, für mich, ich gucke auf diese englische Offensive, ich gucke auf diese englische Mannschaft und sage, jo, das ist halt, Kane wird halt, wenn es gut läuft, wahrscheinlich 10 Buden machen.
Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist auch möglich, dass Harry Kane den ewigen Torrekord von Miro Klose bricht. Aber ja, sind wir mal gespannt.
Okay, 4 Halbfinalisten. Ich gebe dir meine einmal vor, weil ich sie ja vorhin quasi auch schon so ein bisschen hatte. Das sind die langweiligen großen Vieren, die aber dann auch vom Turnierbaum alle aufgehen würden. Frankreich, Spanien im oberen Turnierbaum und England und Portugal im unteren.
Im oberen Turnierbaum werden es bei mir Deutschland und Spanien und im unteren Norwegen und Portugal.
So, sehr gut. Finde ich gut, dass du die Norweger auch einfach mal ins Halbfinale tippst. Enttäuschung. Ja. Enttäuschung. Wer guckt da drauf? Und ich sage jetzt mal so, also um da auch wieder, wenn Deutschland im Achtelfinale gegen Frankreich rausgeht, ist das für mich, so dumm es klingt, keine Enttäuschung. Ich weiß, du kommst mir jetzt wieder mit, wir müssen auch mal wieder ein großes Team bei der WM schlagen. Deswegen, Deutschland zählt in diesem Fall nicht. Aber ich möchte erst deine Enttäuschung hören.
Dadurch, dass sie es nicht ins Halbfinale schaffen werden, wird es auf jeden Fall auch England. Ich gehe auf England und Brasilien. Beide werden kein Turnier spielen, wo sie dann am Ende drauf gucken und sagen, Mensch, das haben wir uns so vorgestellt.
Okay, ja, Brasilien würde ich fast sogar mitgehen, weil wir da ja auch schon vorhin einmal den Weg skizziert haben. Die könnten gegen Norwegen im Achtelfinale rausgehen, was eine Riesenenttäuschung wäre. Argentinien habe ich vorhin auch schon einmal angeklungen. Oder anklingen lassen, dass es, glaube ich, schwer wird. Ich gehe tatsächlich mit Österreich als Enttäuschung noch. Weil die mit Baumgartner
okay, jetzt, glaube ich, ihren wichtigsten... Okay, was muss für Österreich passieren?
Na, die haben mit Baumgartner ihren wichtigsten Mann verloren. Die spielen eine Gruppe mit Argentinien, mit Algerien und mit Jordanien. Gegen Jordanien werden sie gewinnen. Ich glaube, gegen Algerien wird es dann schon schwer, gegen Argentinien wird es auch schwer. Und dann wird im Zehntelfinale Schluss sein. Wo ich dann sage, wahrscheinlich, ja, ist das dann eine Riesenenttäuschung. Aber ich glaube schon irgendwie, weil Österreich... Ey, da ist auch ein maximaler Hype drüben, dass die jetzt endlich mal wieder bei einer WM dabei sind. Ich glaube, dass das aber leider relativ schnell vorbei sein wird.
Ja, also Marko Astronautovic hat ja auch schon Lust, einen Nationalfeiertag auszurufen, hatte da ja schon mal kurz Kontakt mit dem österreichischen Staatsoberhaupt und der hat gesagt, wenn ihr das Ding nach Hause holt, dann können wir uns drüber unterhalten. Also ja, die Ambitionen sind hoch, das ist wohl so.
Okay, und jetzt dann noch eine Überraschung, die vielleicht nicht Norwegen heißt.
Holland ist für einen tiefen Run gut. Viertelfinale wird gegen Deutschland Schluss sein.
Ja, aber ist Holland Viertelfinale so eine...
Ja gut, aber was willst du denn dann noch eine Überraschung von mir, weil ich dir schon Norwegen ins Halbfinale getippt habe?
Ja, okay, ja. Ich wollte gerade irgendwas abseits
von und Deutschland Weltmeister.
Ja. Ja, Bengt wirft mit Überraschungen um sich.
Ja. Aber reicht dir ja noch nicht, klar, sorry.
Nee, gut, das reicht mir. Meine Überraschung wäre, ich bin schon wieder Turnierbäume durchgegangen, theoretisch, also ich finde hier das wieder Ragebait, ich finde die Türken wirklich gut. Die haben aber, glaube ich, die haben dann auch einen frühen Stopper mit entweder Spanien geht's oder England, so? Wo ich halt nicht glaube, dass das reichen wird.
Also in meinem Turnierbaum haben sie im 16. Finale Kanada, im 8. Finale Ägypten und im Viertelfinale dann die Spanier. So, und wenn Türkei ins Viertelfinale kommt, Riesenturnier.
Ja, komm, dann nehme ich den. Wobei es dann auch mit dem, genau, aber ja, ich dachte, Spanien kommt sogar eine Runde vorher. Nee, dann sage ich, die Türken gehen ins Viertelfinale und werden, die Türken machen wieder das Unmögliche möglich.
Ja, okay, finde ich sehr gut. Hast du einen Breakout-Star? Hast du einen Spieler, auf den du dich besonders freust?
Sehr gut, das wäre jetzt meine letzte Frage. Wer ist so ein bisschen der Spieler, wo wir nach der WM drauf gucken, den wir jetzt, also nicht à la Mbappé, à la, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, sondern einer, der so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil den auch schon einer in der Calcio-Prognose drin hatte. Aber es ist wirklich nicht nachgeguckt. Kollege Pass von Como, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, argentinischer Mittelfeldspieler, der hat eine Banger-Saison in Italien gespielt, hat Como jetzt auch zur Champions League-Teilnahme geführt. Da sage ich, gucken wir mal drauf.
Ja, okay, also ich habe zwei Namen im Kopf. Der eine wird vor allem den Bundesliga-Fans auch was sagen. Und da gucke ich nicht in Richtung von Can Uzun, der ja jetzt schon wirklich sehr hoch gehypt wird, wo ich auch glaube, dass der ein geiles Turnier spielen wird. Ich gucke aber vor allem in Richtung Luka Vucevic. Ich glaube, der wird sich der Weltbühne vorstellen, weil das kriegst du nicht mit, wenn du Premier League-Fan bist, dass der für den HSV richtig am Ballen ist. Und wenn er das jetzt auf höchstem Niveau tun kann, da wird sich die Welt dann schon nochmal umgucken und sagen, oh, wer ist das denn? Also ich glaube einmal an Luka Vucevic und dann glaube ich an Igor Thiago, weil die Offensive von Brasilien einen echten Neuner braucht. Der hat es in der Premier League gezeigt, dass er es kann, hat bei Brentford 22 Tore geschossen. Die beiden sind die Jungs, auf die ich sehr schielen werde.
Okay, komm, dann gebe ich dir auch noch einen Bundesliga-Tag und natürlich noch einen VfB-Tag mit. Ich glaube, dass Bilal El-Khanous, ich habe vorhin schon gesagt, Marokko könnte, glaube ich, für mich auch ein, also wahrscheinlich das beste afrikanische Team sein. Ja, ist kein Hot-Tag, nachdem die jetzt fast Afrika-Meister geworden sind. Aber ich glaube, dass El-Khanous,
der finde ich für mich, 22.
Der finde ich aber vor allem natürlich in der Bundesliga, wissen jetzt viele, wie gut der ist, aber auch da selbes Spiel wie mit Vucevic. Ich glaube, dass man international noch nicht so weiß, wie gut der denn wirklich ist. Und ich glaube, dass der gerade offensiv mit, wie heißen die nicht alle bei Marokko, mit Brahim Diaz und Co. Da bei der WM für sich ein Case bilden wird. Das Gute ist, hat aktuell beim VfB verlängert, also da habe ich zumindest nicht das, weil das ist ja auch immer der Klassiker. Also ja, wünsche ich den ganzen VfB-Spielern, dass sie eine gute WM spielen, hundertprozentig. Aber wenn die jetzt, keine Ahnung, irgendwie noch 17 Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben, und dann plötzlich die gesamte Fußballwelt mal merkt, oh, da rennt ja ein guter Kicker rum, ist er dann auch wieder Kacke für deinen Verein. Aber dadurch, dass El-Khanous gerade erst verlängert hat, darf der eine Top-WM spielen.
Aber auch ohne Ausstiegsklausel?
Ich glaube ohne Ausstiegsklausel, ja. Bis 2030 ohne Ausstiegsklausel.
Ja, okay. Ja, gut, dann würde man sich ja sogar wünschen, dass er seinen Marktwert in die dreistelligen Millionen katapultiert.
Ja, vor allem das halt, wir reden da halt wieder über offensiven Zehner, ne? Also das ist genau die Position, die dann quasi zum Explodieren bereit ist, wenn der eine gute WM spielt.
Ja, absolut. Also viele geile Storylines, die uns jetzt beim Turnier erwarten. Und ich muss sagen, also langsam fängt auch das Kribbeln an. Ich habe richtig Bock auf die WM. Es wird geil.
Ja, es wird auch Zeit. Es wird auch Zeit. Deswegen, also lasst mal nochmal die abschließende Take. Man kann viel an dieser WM haten. In dem Land, wo die WM stattfindet, oder vor allem in einem Land, wo die WM stattfindet, ist vieles nicht richtig. Gerade auch politisch läuft da einiges den Bach runter. Das war aber die letzten Jahre auch so. 2018 in Russland war längst nicht alles gut. 2022 in Katar war längst nicht alles gut. Und das ist jetzt auch 2026 in den USA nicht. Man kann dieses Turnier aber trotzdem feiern, man kann es trotzdem genießen und man kann es auch trotzdem Volley nehmen. Selbes gilt, finde ich, für die deutsche Nationalmannschaft. Auch da ist nicht alles gut. Aber auch die hat es verdient, irgendwie unterstützt zu werden. Und deswegen hoffe ich auch, und das habe ich die letzten Wochen auch schon immer plädiert, dass es jetzt auch einfach wieder losgeht, Mann. WM ist nur alle 4 Jahre. Ich fand die EM 2024 war grandios. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es in eine ähnliche Richtung geht.
Stimmungsbarometer in Richtung Deutschland-Weltmeistertitel. Wo sind wir gerade bei dir? 0 bis 10?
Ja, in Richtung Weltmeistertitel ist... Ja, Weltmeistertitel, wenn ich ehrlich bin, ist es eine 2 von 10. Aber... Okay. Ja. Dafür, aber nicht weil, Deutschland, nee,
wir,
nicht, weil Deutschland
das
so schlecht
das
ist, sondern
beobachten.
Ja, weil die anderen einfach vielleicht ein bisschen zu gut sind. Aber das habe ich auch schon gesagt, für mich ist, wenn es dieses Matchup gegen Frankreich geben sollte, dann ist es das klassische 1-10 Matchup. Die GBT-Zuschauer wissen Bescheid, wir machen das sehr gerne, wie viele Matchups gewinnt der Außenseiter gegen den Favoriten. Und die gute Nachricht ist, da liege ich quasi auch immer falsch. Wenn ich irgendwas von 1-10 fasel, gewinnt eigentlich immer der Außenseiter, deswegen vielleicht ist ja auch das ein guter Omen. Gutes Omen.
Ein guter Omen. Ja. Ich freue mich drauf. Also wird sehr, sehr geil. Und ich werde dir die Frage im Laufe des Turniers immer mal wieder stellen, weil du hast ja schon versprochen, wir kommen zurück während der
WM. Ja, wir kommen zurück. Vielleicht dann immer mal wieder in so kürzeren Episoden, wobei es sind jetzt auch wieder, das ist wieder Klassiker, ne? Ich sage, ja, lass eine schnelle, kurze WM-Prognose machen. Wir sind auch schon wieder jetzt fast bei 45 Minuten. Aber ist doch gut.
Ja. Gehört dazu. Bleibst du die ganze Halbzeit mit cool. Ich wünsche euch viel Spaß bei der WM.
Machen wir so. Tschüss.